Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan und das ist heute mein Thema. Das Epochenjahr 1989 revolutionierte nicht nur Europa, sondern es veränderte die ganze Welt. Drei Beispiele wollen wir von der Weltzeit heute beleuchten, um das Ausmaß der Veränderungen deutlich zu machen: Mosambik, Nordkorea und Afghanistan. Besonders beim letztgenannten Land waren die Ereignisse vor 30 Jahren für die Menschen dort mindestens so entscheidend wie für uns Deutsche. Denn 1989 zog die sowjetische Armee aus Afghanistan ab und das beendete den sowjetisch-afghanischen Krieg, der seit 1979 herrschte. Die verheerende Bilanz: knapp 6 Millionen Flüchtlinge, bis zu 1,5 Millionen getötete Afghanen und ein komplett verwüstetes Land. Sie hinterließen aber auch die Mudschahedin, die sogenannten Gotteskrieger. Die Afghanen ahnten nicht, was das noch für sie bedeuten würde. Sie waren erstmal euphorisch, denn die meisten hassten die Sowjets. Shikiba Babori, Deutsch-Afghanin, die in Kabul geboren wurde und in Deutschland lebt, hat 30 Jahre nach dem Abzug einige Afghanen getroffen, die damals im Land oder auch im Exil lebten, und sie danach gefragt, wie es damals war und was sie heute darüber denken.
Wir versprachen uns ein besseres Leben. Das Leben war nicht einfach für uns als Flüchtlinge, weit weg von zu Hause und von unserer Familie.
Sagt Mirwais Wardak, 49, Konfliktforscher und Friedensaktivist aus Kabul. 1989 lebte er im pakistanischen Exil und besuchte die 11. Klasse. Er erinnert sich noch gut, wie es war, als die sowjetischen Truppen abzogen. Für die in der Diaspora lebenden Afghanen gab es damals kein anderes Thema.
Alle sprachen darüber. Wir hörten natürlich auch immer die Nachrichten. Besonders wichtig waren für uns die BBC-Nachrichten. Auch in der Schule haben wir Jungs darüber debattiert und überlegt, ob wir nach dem Sieg der Mujahedin in Kabul oder in unseren jeweiligen Provinzen studieren sollten und wie wir miteinander in Kontakt bleiben könnten. Diese Gespräche verstärkten natürlich unsere Hoffnung auf einen baldigen Frieden.
Der Krieg gegen die sowjetische Armee in Afghanistan wurde von verschiedenen Gruppen geführt, die sich alle Mujahedin nannten und von den USA, Saudi-Arabien und Pakistan unterstützt wurden. Nach dem Abzug kämpften sie untereinander um die Macht. Shola Farid, heute Dozentin an der juristischen Fakultät in Kabul, war damals 32 Jahre alt. Ihre Familie lebte in der Provinz Faryab im Norden.
Eines Abends, ich war damals zu Besuch bei meiner Familie in Faryab, haben die sogenannten Mujahedin unser Haus überfallen. Sie wollten die jungen Studierenden aus Kabul festnehmen und sie entführen. Wir sind dann bei Freunden untergetaucht und haben unsere Studentenausweise versteckt.
Jeder wurde verdächtigt, nicht nur Studenten. Die Journalistin Suhaila Mousouni war 21 und studierte damals an der Universität in Kabul.
Meine Erinnerungen an damals gleichen denen von heute. Auch nach dem Abzug der Sowjets wurden Menschen getötet. Sogar während des Unterrichts in der Uni hörten wir Schüsse, vor allem Raketenfeuer. Die Sicherheitssituation war schlecht. Wirtschaftlich ging es allerdings den Menschen besser als heute. Die Russen hatten Kooperativen gegründet, in denen auch die Armen Nahrungsmittel wie Reis, Linsen, Öl, Mehl, aber auch Stoff, technische Geräte aus Russland für wenig Geld kaufen konnten.
Suhaila ist heute 51 Jahre alt. Sie hat Kabul in all den Kriegsjahren nie verlassen. Und das, obwohl beim Einmarsch der sowjetischen Truppen 1979 beinahe 6 Millionen Afghanen ihr Land verließen. Beim Abzug des Militärs 1989 wurde Suhaila Zeugin einer zweiten Fluchtwelle, als die Anhänger des kommunistischen Regimes das Land verließen.
Nach dem Abzug nahmen die Angriffe zu und es gab viel mehr Tote als je zuvor. Die Menschen wurden nicht nur an der Front getötet, sondern auch in ihren Häusern.
Damals ahnten weder Sohaila noch die Juradozentin Sharla, dass die Mujahideen bald einen Krieg gegen ihre eigenen Landsleute beginnen würden.
Obwohl unter den Sowjets in vielen Provinzen Afghanistans Krieg geherrscht hat, war es in den Städten relativ ruhig. Die Kinder gingen zur Schule. Die Gesundheitsversorgung funktionierte, es gab keine Verwaltungsschikane. Frauen haben sich nicht bedrängt gefühlt. Ein jeder war mit seinem Alltag und seiner Arbeit beschäftigt. Auch das Transportwesen funktionierte, sodass wir immer dachten, dieser Krieg wird heute oder morgen aufhören. Niemand konnte ahnen, dass dieser Krieg mehr als 40 Jahre lang herrschen würde.
Dem stimmt auch Friedensaktivist Mirwais zu. Heute ist er Geschäftsführer der NGO Peace Training and Research Organization.
Alle glaubten, dass Afghanistan nach dem Abzug ein blühendes Land wird. Heute, 30 Jahre später, lebe ich in Kabul, arbeite in einem Büro und kann mehr oder weniger mein Leben finanzieren. Ja, aber, und das ist genau wie vor 30 Jahren, ich kann heute nicht nach Maidan reisen, wo ich herkomme.
Denn die zentralafghanische Provinz gehört zu den oft umkämpften Gebieten in Afghanistan.
Diese Reiseregelung wird Bestand haben.
An den Fall der Mauer im geteilten Deutschland und die euphorische Stimmung dort kannte ich die Journalistin Sohaila Mosuni noch gut erinnern. Erst der Abzug der Sowjetarmee, dann das Ende des Kalten Krieges. Es herrschte eine Aufbruchsstimmung, von der sie hoffte, dass sie bis Afghanistan ausstrahlen würde.
Was mich damals sehr bewegt hat, waren die Familien, die nach vielen Jahren wieder zusammenkamen. Die Menschen in Ostdeutschland haben schließlich ihr Recht auf Meinungsfreiheit genutzt und ihre Regierung gezwungen, die Grenze zu öffnen. Ich gratuliere den Menschen in Deutschland dazu und hoffe, dass sich die deutsche Regierung auch mit diesen Erfahrungen weiter für den Frieden in Afghanistan einsetzt.
Soweit Sohailo in dem Beitrag von Shekiba Babouri. Die friedliche Revolution bei uns ruft bei der 51-Jährigen immer noch Begeisterung hervor und die Hoffnung, dass diese deutsch-deutschen Erfahrungen ihrem Land doch noch irgendwie zugutekommen. Das zunächst Beglückende an dem Jahr 1989 für die Afghanen, der Abzug der Sowjettruppen, war für Nordkorea und auch für eine besondere Gruppe von Mosambikanern das Gegenteil. Für sie bedeutete 89 das Ende eines Traums und eine der schwersten Wirtschaftskrisen ihres Landes. Klaus Scherer war ARD-Fernost-Korrespondent in den Jahren 1999 bis 2004 und damit auch zuständig für Süd- und Nordkorea. Er ist uns aus Hamburg zugeschaltet. Hallo, Herr Scherer.
Hallo.
Herr Scherer, als Sie dort Korrespondent waren, lagen die Geschehnisse, über die wir gleich sprechen werden, ungefähr 10 Jahre zurück. Warum haben Sie sich dennoch dafür interessiert oder inwiefern sind Sie wichtig, um Nordkoreas Haltung heute zu verstehen?
Naja, Nordkorea zu verstehen ist ja eh mal eine sehr schwierige Aufgabe und das waren natürlich wichtige Jahre und das Wenige, was man hat, um das zu deuten, ist dann immer hilfreich. Wir haben ja gerne dieses Bild vom ewig steinzeitkommunistischen Hungerland, ewig rückständig, als sei das nie anders gewesen. Das stimmt aber auch nicht. Bis in die 70er, wenn nicht 80er Jahre hinein, war das teilweise anders. Da war Nordkorea beispielsweise im Vergleich zum Süden der potentere Staat. Da war die Industrie gewesen. Im Süden war eher die Landwirtschaft. Dieses Land war ja geteilt worden, ohne Rücksicht auf die Verteilung dessen, was es zu bieten hatte. Der Süden holte dann in Windeseile die Urbanisierung nach, für die andere Länder 100 Jahre hatten. Und im Norden musste man zusehen, wie man seine Bevölkerung ernährt. Das fiel nicht weiter auf, weil es sozusagen die Garantie, Abnahmen und Lieferungen aus der Sowjetunion und auch aus China, aber als der Ostblock zusammenbrach, dann war das eine Zeitenwende, die Folgen hatte bis hin zu einer wirklich flächendeckenden Verarmung der Bevölkerung.
Was war denn, als die Sowjetunion sich zurückzog? Sie erwähnten das ganz kurz jetzt im Gespräch, da hatte man immer noch in Nordkorea den Faustpfand China.
Naja, die Sowjetunion hat Dünger geliefert, sie hat Öl geliefert, sie hat auch Lebensmittel geliefert. Und als diese Garantieabnahmen und Lieferungen in Frage standen, weil es die Sowjetunion schlichtweg nicht mehr gab, da war Nordkorea darauf angewiesen, sich das anderswo herzuholen oder zumindest so zu tun, als würde diese staatliche automatische Verteilung an Rationen an alle weiter funktionieren. In der Zeit wurde auch dieser Ruf als Juche-Ideologie noch lauter. Juche heißt, wir sind autark, wir brauchen niemanden, wir sind ein eigenständiges Land. Da unterscheidet sich Nordkorea auch von anderen kommunistischen Ländern. Diese Betonung auf Autarkie. Und es ging dann eine Weile gut. Man hat dann eher mit China ein bisschen geliebäugelt, dann wieder mit der Sowjetunion. Beide hatten ja ein Interesse daran, dass dieses Land bestehen bleibt im Süden, auch als Puffer gegenüber dann dem weiteren Süden, Südkorea, wo die Amerikaner standen, wo der Kapitalismus anfing. Das hatte man natürlich gerne von der eigenen Systemgrenze weg.
An welche Bilder oder Informationen erinnern Sie sich? Was sickerte denn damals durch? Wir reden ja von der Zeit 89, wo es anfing, aber auch dann 90, 91, wo es dann auch wirklich prekär wurde für Nordkorea.
Naja, in den 90ern spätestens die massiven Hungersnöte, es gab wenige Bilder, es gab später welche, von denen ich lange gezehrt habe als Korrespondent, da gab es eine japanische Organisation, der es gelungen war, kleine Kameras ins Land zu schmuggeln. Die hatten dann Leute dort beauftragt, aus der Tasche im Land zu drehen und die Bilder, die Kassetten damals nach draußen wieder zu bringen. Und da sah man tatsächlich Kinder, die taumelten. Die sind bald gestorben, die waren verhungert, das waren im Grunde Gerippe. Die lungerten auf Landmärkten rum und pickten alles, was Soldaten, wenn die einen Knochen abnagten und warfen den weg, dann holten die sich den aus dem Dreck und guckten, ob sie davon noch was essen können. Herzzerreißende Bilder. Und das deckte sich, wenn man mit Flüchtlingen gesprochen hat, die auf der Nordseite in China ankamen, die beschrieben, wie wirklich auf den Bahnsteigen die Toten lagen. Und was ich damit auch verbinde, ist, diese Märkte waren auch zum großen Teil und sind es bis heute Schwarzmärkte. Der Zusammenbruch des Verteilsystems, wir hören ja immer mal wieder die Meldung, dass Nordkorea die Kopfrationen sozusagen nochmal halbiert hat, weil es halt nicht reicht. Das heißt, das staatliche System hat nicht mehr funktioniert, die Leute waren auf sich selbst angewiesen. Sie fingen an, ihre Möbel zu verbrennen, weil sie nichts zum Heizen hatten im kalten Winter. Das war das eigentliche System, was das alte staatliche System ersetzt hat. Die private Mangelwirtschaft, die private Improvisationskraft, die Korruption und der Schwarzmarkt.
Dachte Nordkorea daran, sich aus dem Westen oder von der Weltgemeinschaft Hilfe zu holen?
Es gab natürlich das Embargo und es gab keinen Zugang zu Weltbankkrediten dadurch. Und es war natürlich auch immer die Sorge der Führungselite, wenn wir das machen, dann sind wir irgendwann weg.
Herr Scherer, zum Schluss, weil das Stichwort auch fiel, die USA. Sie waren von 2012 bis 2017 auch ARD-Korrespondent in Washington und das Epochenjahr 89 war natürlich für die USA fundamental wichtig. Wie erinnerte man sich in Washington daran, als Sie dort Korrespondent waren?
Naja, die Bilder, die blieben, sind im Grunde die gleichen, die bei uns auch blieben. Die Leute, die auf der Mauer tanzen und die irgendwann mit Hammer und Meißel in Stücke zerlegen. Das entspricht natürlich auch diesem, was man in Amerika so gerne hat, diese Klischees, diese einfachen Wahrheiten, Good Guys, Bad Guys. Das Gute siegt, das Böse wird zerlegt sozusagen. Dieses Weltbild Gut gegen Böse hilft natürlich, Dinge anzupacken, wo wir sie vielleicht ewig zerreden, aber es wird nicht immer der Welt gerecht. Man wusste natürlich, dass Berlin geteilt war, dass die Mauer fiel. Das waren Bilder mit Symbolkraft und bleiben es bis heute. Das war das Label, was im Grunde bleibt. Ich würde jetzt nicht fragen wollen, flächendeckend in Amerika, ob man auch wusste, dass Berlin in der DDR lag und dass es auch zwischen West und Ost eine Grenzlinie gab. Gut, das ist altbekannt. Wir bringen auch manche Südstaaten und Nordstaaten durcheinander.
Gut, aber für die USA, dass dieser Kalte Krieg aufhörte, für die USA war das doch fundamental wichtig. Plötzlich sah man sich als Sieger der Geschichte.
Ja. Ich würde es an zwei Personen festmachen, weil man da manches besser begreift. Das eine ist sozusagen die Hochachtung, die zumindest halb Amerika, sofern sie sich nicht flächendeckend von Europa sowieso abwendet, die sie Angela Merkel als Figur entgegenbrachten. Das passt so ein bisschen ist in dieses Klischee, das Mädchen, das in der DDR aufwuchs, die zweite Diktatur in Deutschland und die das dann niederkämpften, friedlich und die Mauer fiel und dann hat sie plötzlich sozusagen auf der Weltpolitik dieses erfolgreiche Deutschland angeführt. Da rührt großer Respekt her, was mit diesen Bildern und mit diesen Attributen zusammenhängt. Die zweite Figur, wichtiger würde ich sagen, war Ronald Reagan. Ronald Reagan war kein beliebter Präsident, wie viele noch wissen. Das war ein Schauspieler, man hat ihn belächelt, er war ein Maulheld, er hat die Gewerkschaften geknebelt, er hat das Land verschuldet. Aber er hat irgendwann gesagt, angesichts der Mauer, Mr. Gorbatschow, tear down this wall, reißen Sie diese Mauer nieder. Mhm. Das hätte man vergessen, wenn es nicht wirklich stattgefunden hätte. Er sagt, er hat das Land hochgerüstet und wirtschaftlich und verteidigungsrüstungspolitisch die Sowjetunion in die Knie gezwungen. Der Anteil Gorbatschows wird da kaum noch erwähnt. Heute gilt Reagan, weil er das gesagt hatte und weil es eintrat, als ein großer Präsident der Amerikaner auf Augenhöhe mit anderen, und zwar auch von Seiten der Demokraten. Und das hängt damit zusammen, dass er dann auch mit diesem Satz zur Symbolfigur dieser Zeitenwende geworden ist.
Klaus Scherer, ehemaliger ARD-Korrespondent in Tokio und Washington über das Epochenjahr 89 für Nordkorea und die USA. Danke dafür nach Hamburg, Herr Scherer.
Aber gern.
Mosambik. Ich gebe zu, das ist ein ziemlich abrupter Wechsel des Kontinents. Aber was das Epochenjahr 1989 betrifft, ist es dann doch ähnlich schlimm wie für Nordkorea. Das werden Sie gleich hören. Für die DDR-Vertragsarbeiter aus Mosambik markierte das Ende der Deutschen Demokratischen Republik auch das Ende ihrer Hoffnungen. Sie waren 1979 zum Arbeiten in die DDR geholt worden und mussten, zumindest der Großteil von ihnen, mit der Wende in ihre Heimat zurück. Doch dort wartete kein besseres Leben auf sie. Leonie March hat sich mit ihrem Vorsitzenden in der mosambikanischen Hauptstadt Maputo getroffen.
In der Altstadt von Maputo ist Seka Kossa bekannt wie ein bunter Hund, als der Deutsche. Majermane rufen ihm Bekannte zu, als er die chaotisch belebten Straßen entlang geht.
Dieser Name Majermane, das ist eine Pluralform. Die Leute, die kommen von da, die kommen aus Deutschland. Majermane, das ist ein Plural in Shangan.
Kossa ist der Vorsitzende des gleichnamigen Vereins, der sich für die Rechte mosambikanischer Vertragsarbeiter in der ehemaligen DDR einsetzt. Jeden Mittwoch protestieren sie in der Innenstadt, fordern 30 Jahre nach dem Mauerfall Gerechtigkeit. Denn ihnen wurden ein großer Teil ihres Lohns und Renten vorenthalten. Doch dazu später, sagt Kossa, während er an einem heruntergekommenen Apartmentblock vorbei in einen Hinterhof geht. Seka Kossa öffnet das Vorhängeschloss eines Schiffscontainers, in dem er einen kleinen Kiosk eingerichtet hat. Er hat ihn auf den Namen Complexo do Almao getauft, als Erinnerung an seine Zeit in der DDR. Mit dem Verkauf von Getränken und Snacks bestreitet er seinen Lebensunterhalt. Dabei hatte er sich seine Zukunft ganz anders ausgemalt, als junger Mann Anfang der 80er Jahre.
Ich war ein Schüler damals, in der Hochschule, hier in Maputo. Und da kam der Zamora Machel, der ehemalige Präsident. Und es waren circa von den 10 Mosambikaner, die beste Schüler waren. Ich war 20 Jahre und damals, ich wollte, als bis heute ist noch in meinem Gehirn, dass ich will als Anwalt sein. Aber Zamora Machel sagte so, das ist nicht Priorität, um Anwälte hier zu bauen. Mosambik hat keine Techniker.
Also sollten die klügsten Köpfe zur Ausbildung in die sozialistischen Bruderstaaten entsandt werden. In die Sowjetunion, nach Kuba und die DDR, um später bei der Entwicklung ihrer Heimat zu helfen. Pflicht und Ehre zugleich, auch für Kossa. Er entscheidet sich für Holztechnik in der DDR, büffelt Deutsch, absolviert seine Lehre in einem Betrieb bei Gera mit Bravour, arbeitet anschließend als Facharbeiter. Für ihn eine wunderbare Zeit.
Ich hatte so viel Freundschaft, Familien, Freunde, Fußballfreunde, die haben gesagt, also, wenn du arbeiten willst, Kossa, du kannst hier bleiben. Du kriegst eine Arbeit und bleibst hier für uns. Sogar mein Betriebsleiter sagt mir, bleibst du hier, Kossa? Und du bist als Deutsche oder mosambikanische Deutsche, aber du arbeitest hier und kannst hier arbeiten und weiter leben. Aber niemand von uns hat das gerüchtet, was überhaupt vorstand.
Die Mauer fällt. Der sogenannte Freundschaftsvertrag zwischen Mosambik und der DDR wird hinfällig. Volkseigene Betriebe schließen, Aufenthaltstitel verfallen. Und so endet mit der Wende auch die Zeit der DDR-Vertragsarbeiter. Während andere mit der Rückkehr hadern, fliegt Kossa optimistisch zurück in seine Heimat. Jahrelang wurden laut der vertraglichen Regelung nicht nur Sozialabgaben vom Lohn abgezogen, über die Hälfte des Nettogehaltes wurde nach Mosambik überwiesen. Als Startkapital nach der Rückkehr, heißt es. Damit will er sich den Traum einer eigenen Tischlerwerkstatt erfüllen.
Ich sage, okay, ich habe so viel Geld in Mosambik, ich will von mir, was ich in der Hand gelernt habe, hier in der Praxis bringen und überleben. Das habe ich leider nicht geschafft. Nachdem wir zurückkamen, na sogar von diesem Geld, es gab keine Spur.
Später stellt sich heraus, das Geld wurde unter anderem für die Begleichung von Schulden verwendet, die Mosambik bei der DDR hatte.
Circa 16.000 junge Männer und Frauen, die haben gearbeitet, um so eine Schulden zu zahlen. Was haben wir mit dieser Schulden zu tun? Warum sie haben uns betrogen und belogen? Wir sind ausgebildet und wir sind hier zurückgekommen. Wir haben keine Arbeit. Was sind wir? Wir haben diese Schuld von Mosambik gezahlt. Wir waren Sklaven. Staatssklaven.
Er schüttelt empört den Kopf. Nach 3 Jahrzehnten noch immer fassungslos über diese Ungerechtigkeit. Unzählige Male hat er mit Regierungsvertretern in Mosambik über Entschädigungen verhandelt. Vergeblich. Er hat Briefe an die wiedervereinigte deutsche Regierung geschrieben. An Kohl, Schröder, Merkel. Wollte wissen?
Wer hat das Geld in Mosambik überwiesen? Können Sie uns den Namen geben? Und wer hat das Geld erhalten in Mosambik? Können Sie uns den Namen geben? Niemand sagt uns das.
Seka Kossa und seine Mitstreiter beißen auf Granit. Einige seien daran sogar zerbrochen, sagt er bitter. Nur ein paar Straßen von seinem Kiosk entfernt treffen sich die Majermane in einem Park. Zwischen Deutschlandflaggen und Alkoholfahnen, Stolz und Frustration. Die meisten dieser Facharbeiter, die auszogen, um ihrer Heimat bei der Entwicklung zu helfen, halten sich irgendwie über Wasser. Bei der Jobsuche würden sie diskriminiert, gelten bei Arbeitgebern angesichts ihrer Vita als Störenfriede, sagt Kossel. Sie sind arm wie ihre Landsleute.
Obwohl das du gelernt hast, du bist nichts. Und die Leute, die in der Rüge sind und seine Familie verdienen so auf dem Geld. Und die teilen sogar mit niemand. Wenn sie mit uns teilen würden, vielleicht ca. 16.000 Leute, sind nicht so viel. Ich sage, okay, wir geben euch Entschädigungsgeld nur. Jeder von uns kann vielleicht versuchen, noch besseres Leben zu finden.
An dieser Hoffnung halten Kossa und die anderen Majermane weiterhin fest. Heute haben sie wie jeden Mittwoch wieder in Maputo demonstriert, um 30 Jahre nach dem Mauerfall Gerechtigkeit zu fordern.
Leonie March über die Majermane, die bis heute darauf warten, dass ihnen ihr Lohn aus ihrer DDR-Vertragsarbeit ausgezahlt wird oder sie zumindest entschädigt werden. In unserem Podcast morgen geht es um das neue Mekka für Glücksspieler, das in Georgien liegt. Batumi, eine Küstenstadt am Schwarzen Meer, die davon profitiert, dass ihre Nachbarstaaten wie die Türkei, der Iran und Russland Glücksspiel verbieten. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie's gut.